Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leipzig und Leute. Mein Name ist Burkhard Jung, Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Und jeden Monat lade ich mir Leipzigerinnen und Leipziger ein, die oder der unsere Stadt auf besondere Weise prägt und bewegt. Ich habe heute einen Gast, den ich mir vielleicht vor 5, 6 Jahren auch noch nicht so ausgemalt hätte, nämlich den Kommandeur des Ausbildungskommandos der Bundeswehr. Ganz herzlich willkommen, General Olaf Rothe.
Guten Tag, Herr Jung. Freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass wir ins Gespräch kommen. Wir wollen heute sprechen über Sicherheit, über Ausbildung, über die Veränderung der Lage, über die Rolle der Bundeswehr mitten in unserer Stadt. Und vielleicht kriegen wir auch ganz persönlich so einen Eindruck von Ihrer Arbeit. Und vielleicht fangen wir so mal an. Was machen Sie eigentlich?
Gut, also wie Sie gesagt haben, ich bin der Kommandeur des Ausbildungskommandos. Und um einfach mal zu erklären, was das Ausbildungskommando hier in Leipzig ist oder macht, sage ich, das ist eine Führungseinrichtung der Bundeswehr. Und wir führen hier aus Leipzig heraus 16 Schulen der Bundeswehr, 16 Schulen des Heeres, in denen wir vorrangig Offiziere und Unteroffiziere ausbilden. Und um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, wie das räumlich aussieht, die nördlichste Schule ist in Munster, die Panzertruppenschule. Dann geht's weiter bis Richtung Mittenwald zur Gebirgs- und Winterkampfschule. Im Westen sind wir in Aachen bei der Technischen Schule und ganz im Osten sind wir in Dresden bei der Offizierschule. Und dazwischen liegen alle anderen Schulen und das ist mein Verantwortungsbereich. Es umfasst etwa 6.500 Männer und Frauen in der Stammbesatzung und nochmal genauso viele Lehrgangsteilnehmer, damit sie so ein Gefühl für die Größenordnung haben. Und da geht es eben vorrangig um Ausbildung. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der sich die Bundeswehr natürlich auch verändert, denken wir viel über Ausbildung nach. Und von daher sind wir gut beschäftigt.
Herr Rothe, sagen Sie mal, wie sind Sie denn zum Militär gekommen? Ja. Zur Bundeswehr. Wie kam denn das? Wieso haben Sie denn damals nicht verweigert? Sie sind
Ja, wie ich immer heute sage, ich bin da bei der Bundeswehr hängen geblieben. Also ich hatte ja ganz was anderes in meinem Beruf vor. Ich bin nach dem Abitur 1985, bin ich eingestiegen bei der Sparkasse Gifhorn Wolfsburg als Auszubildender für den Beruf des Sparkassenkaufmanns und habe das auch zu Ende geführt und bin da auch angestellt gewesen und hatte ganz tolle Pläne, nach Frankfurt zu gehen und Dinge zu tun. Und dann kam der Einberufungsbescheid der Bundeswehr. Und dann bin ich eingezogen worden zu einem Verband in Braunschweig, zum Panzeraufklärungsbataillon 1. Und Braunschweig ist nun auch meine Heimatstadt. Und ja, mit dem Betreten der Kaserne hat sich meine Welt so ein bisschen verändert, weil mir das dann auch Spaß gemacht hat, weil ich auch familiär, es war niemand Soldat, aber es war irgendwie auch so ein bisschen konservativ und das Feld war irgendwie bestellt. Mir hat der militärische Dienst Spaß gemacht und ich hatte dann auch Vorgesetzte, die sich um mich gekümmert haben und letzten Endes dafür gesorgt haben, dass ich mich verpflichtet habe und dann über die Stufen Reserveoffizier, Verpflichtung über 12 Jahre mit einem Studium bei der Universität der Bundeswehr in Hamburg, dann auch Berufssoldat geworden bin. Und deshalb sage ich, bin ich bei der Bundeswehr hängen geblieben. Aber ich sage auch immer, ich bin ein Kind der Wehrpflicht, denn hätte es die Wehrpflicht damals nicht gegeben, wäre ich hier nie zur Bundeswehr gekommen. Und von daher ist auch meine Haltung zur Wehrpflicht heute, dass ich sage, es wäre schon gut, wenn wir irgendwie sowas Verpflichtendes hätten, weil wir da eben auch Leute gewinnen können und Leute aufmerksam machen können, die wir vielleicht sonst gar nicht bekommen würden.
Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mich interessiert nochmal die Entwicklung, die Sie erlebt haben. Also wenn ich mich zurückerinnere, Ende der 80er, Ende des Kalten Kriegs, wir haben gedacht, also ich habe zumindest gedacht, so, das war's. Wir haben es geschafft in Europa, 90er Jahre eher Abrüstung und na, das Militärische, die Bundeswehr spielte eigentlich in der Staatspolitik eine deutlich runtergestufte Rolle, als noch zu Zeiten in den 70ern oder 80ern. Und heute, wir haben eine ganz andere Sicherheitslage. Ich provoziere Sie mal, tut das gut, dem eigenen Selbstverständnis heute wieder eine besondere Wichtigkeit zu bekommen, anders wahrgenommen zu werden?
Also ich bin ja Soldat geworden, 88, da standen ja noch die Verbände an der innerdeutschen Grenze und ich habe diese ganze Hochzeit dieser Bereitschaftsdienste alle noch mitgemacht. Und als dann in den 90er Jahren nach der deutschen Vereinigung eben auch das Militär reduziert wurde, standen viele Soldaten vor der Frage, bleibe ich eigentlich noch dabei? Habe ich eigentlich noch Möglichkeit, mich in meinem Beruf zu entwickeln? Wie groß oder wie klein wird die Bundeswehr eigentlich? Und das war schon eine Frage, die ganz persönliche Antworten bedurfte. Und ich habe gesagt, nee, ich will was für mein Land tun. Ich glaube schon, dass es Chancen gibt. Und so bin ich dann über meine Karriere seit 1988 in einer Bundeswehr gelaufen, die eigentlich immer nur verkleinert wurde.
Immer verkleinert.
Und die immer verkleinert wurde, die sich neue Aufgaben gesucht hat oder auch bekommen hat, wo es um Auslandseinsätze ging, wo es um Balkan ging, wo es um Afghanistan ging. Ja, und jetzt bin ich in einer Bundeswehr, die so am Ende meiner Dienstzeit, ich habe ja gut noch 5 Jahre, die jetzt wieder im Aufwuchs ist. Also ich erlebe quasi alle Phasen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Phase des Aufwuchses, die wir jetzt haben, die müsste ich jetzt nicht haben, um berufszufrieden zu sein. Denn am Ende des Tages bedeutet es ja, wir wachsen ja deshalb auf, weil wir eine Bedrohung sehen, gegen die wir uns schützen müssen. Mir wäre wohler, wenn wir diese Bedrohung nicht hätten. Und von daher sage ich, natürlich ist das beruflich erfüllend, wenn wir jetzt wieder Dinge tun, wenn wir wieder mehr bekommen, wenn wir über Ausbildung nachdenken. Aber jetzt mal für die Gesellschaft ist es natürlich schade, weil wir in der Lage sind, in der wir es tun müssen. Aber das gehört zu meinem Berufsleben eben dazu. Und von daher habe ich dann alle Phasen durchgemacht. Mhm. Aber ich sage Ihnen, Aufwuchs ist mindestens genauso schwierig wie Abschmelzen.
Manche meinen ja, das ist ein Gefühl wie Vorkriegszeit.
Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir einer Bedrohung ausgesetzt sind, der wir uns auch stellen müssen. Es gibt eben ganz klare Indikatoren. Es gibt den Krieg in der Ukraine seit 2022. Der wird in aller Härte und aller Brutalität geführt. Es gibt da Kriegführung, die ich dann durchaus hinterfrage, wo ich sage, warum werden eigentlich Schulen angegriffen? Warum werden eigentlich Wohnbezirke angegriffen? Warum werden Elektrizitätswerke angegriffen und Bevölkerung bei minus 30 Grad für mehrere Wochen diesen extremen Belastungen ausgesetzt. Es gibt einen, der das jeden Tag stoppen kann. Das passiert aber nicht. Und wir sehen aber auch, dass die Russische Föderation auf der anderen Seite nicht nur den Krieg in der Ukraine voranbringt, sondern eben auch rüstet, sich stark macht, Verbände aufstellt, Soldaten rekrutiert und wir dann schon die Schlüsse ziehen und sagen, da entwickelt sich auch noch eine andere Bedrohung und dem wollen wir eben entgegentreten. Das Ziel ist es ja nicht, dass wir sagen, die Russen sollen angreifen und es soll etwas passieren. Unser Ziel ist ja eher zu sagen, wir machen uns so stark, dass er sagt, also das Risiko für mich ist so groß und die Kosten sind so hoch, dass wir das nicht tun wollen. Und das ist, denke ich, etwas, da muss uns klar sein, dass wir dieser Bedrohung ausgesetzt sind. Und das fordert eben alle, etwas dagegen zu tun. Die Bundeswehr auf der einen Seite, in dem, was wir jetzt tun, mit Ausrüsten, mit Innovationen, Dingen, die wir in der Ausbildung tun, aber genauso den zivilen Sektor, der sich eben auch einstellen muss auf die Frage, was ist eigentlich mein Beitrag zur Landesbündnisverteidigung? Denn das geht ja beides nur zusammen.
Ja, ja. Die Zeitenwende von Olaf Scholz postuliert. Im Vorgespräch haben Sie kurz angedeutet, Zivilschutz, Schutz, Sicherheit ist eine Frage nicht nur der Bundeswehr. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen.
Ja, ja.
Was würden Sie sich wünschen, wie unsere Gesellschaft dieses Thema Zivilschutz, Vereinbarung auf einen gemeinsamen Wertekanon, Schutz der Gemeinschaft auf dem Boden des Grundgesetzes lebt?
Ich denke, die erste Erkenntnis ist die Erkenntnis, das sagte ich vorhin bereits, dass wir sehen, da ist etwas, was uns bedroht und was das, was wir als lebenswert erachten, durchaus in Frage stellt. Das ist, glaube ich, die wesentliche Erkenntnis. Und dann muss uns klar sein, dass wir alle gemeinsam etwas dagegen tun. Und da gibt es verschiedene Wege, was zu tun. Ich habe mich entschieden, Soldat zu sein und viele andere haben sich auch entschieden, Soldat zu sein. Ich sage bei irgendwelchen Reden oder Vorträgen dann immer, wir bringen aber keine Dienstleistung, die man beim Cappuccino trinken irgendwo betrachten kann, sondern alle sind ja dabei, weil es jeden auch treffen kann. Und die Ereignisse in der Ukraine zeigen das ja auch sehr deutlich. Und ich wünsche mir, dass sich die Menschen erstmal für das interessieren, was Sicherheitspolitik eigentlich ist. Dass sie uns mit der Frage auseinandersetzen, warum ist eigentlich die Bedrohung da? Was tut die Bundeswehr? Da erlebe ich, dass mich sehr viele Anfragen erreichen zu Vorträgen, zu Gesprächen, zu Diskussionen. Es gibt viele Anfragen, mal in die Kaserne zu kommen, mal Bundeswehr zu zeigen. Und das machen wir auch, weil ich einfach denke, dass wir da Multiplikatoren finden. Und im Rahmen dieser Gespräche eröffne ich dann auch immer diesen Gedanken, alle müssen zusammenstehen. Und ich bringe so ganz einfache Beispiele, dass ich immer sage, überlegen Sie doch mal, vielleicht können Sie sich ja einbringen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht können Sie sich ja einbringen beim Technischen Hilfswerk. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Vereine, die irgendwas tun. Das einfache Beispiel, kennen Sie Ihre Nachbarschaft? Wissen Sie, wer im Haus wohnt? Wissen Sie, wer Ihre Nachbarn sind? Und das sind so ganz einfache Dinge. Wissen Sie eigentlich, wenn Sie Unternehmer sind, wer in Ihrer Firma Reserveoffizier ist? Wer bei der Feuerwehr engagiert ist? Und ich denke, wenn wir diese Basis haben und wissen, dass wir ja viele haben, die aktiv etwas tun, ich glaube, das stärkt auch das Bewusstsein und motiviert auch viele, etwas zu tun. Ich erlebe bei diesen Veranstaltungen auch immer wieder, dass mir Leute sagen, wer sagt uns denn, was wir tun sollen? Und meine Antwort ist immer, Sie werden niemanden finden, der Ihnen etwas sagt, aber probieren Sie es einfach aus. Jeder Beitrag ist gern genommen. Und ich glaube, ausprobieren macht's, einfach sich engagieren macht's, sich zusammenfinden und dann kriegen wir das gemeinsam auch schon hin.
Also Sie haben mich da auf Ihrer Seite. Ich habe vor 2 Jahren schon die Diskussion in Bellevue mit dem Bundespräsidenten gehabt. Ich habe mich ganz deutlich bekannt, ich bin für eine gemeinwohlorientierte Pflicht. weil ich wirklich glaube, dass wir wegkommen müssen in unserer Gesellschaft von der reinen Betrachtung meines Wohls.
Ja, ja.
Es geht eben wirklich um, mein Wohl ist verbunden mit dem Gemeinwohl. Ja, ansonsten wird es nicht funktionieren. Aber jenseits dieses Wegs hat mir sehr zu denken gegeben in der Diskussion mit jungen Menschen. Immer wieder wird geäußert, dieser Staat tut ja nichts für mich, warum soll ich den verteidigen? Da bin ich stutzig geworden, haben wir was falsch gemacht. Also natürlich tut dieser Staat unglaublich viel aus Steuermitteln, die gesamte Ausbildung, die soziale Infrastruktur, die Verkehrswege, alles das macht dieser Staat eigentlich für jeden Menschen, damit er seinen Weg finden kann. Ich glaube, wir haben eine wahnsinnige Kommunikationsaufgabe, die uns offensichtlich in den letzten Jahrzehnten misslungen ist, muss man so offen sagen.
Ja, ich stimme Ihnen zu, also dieser Staat ist absolut lebenswert und dieser Staat bietet uns so viel. Und wenn ich der Überzeugung wäre, dass dieser Staat eben nichts kann oder auch nicht in der Lage ist, etwas für den Menschen zu tun, dann würde ich auch nicht Soldat sein. Dann hätte ich auch nicht schwören können, eben Recht und Freiheit zu verteidigen. Ich denke, dass es unser Staat uns ermöglicht, eben Dinge zu tun. Freiheit, Prosperität, die Möglichkeit, die Meinung halt zu äußern.
Und das habe ich den jungen Leuten dann auch gesagt.
Ganz genau.
Allein, dass du sagen kannst, dieser Staat tut nichts für mich, das kannst du bei Putin nicht.
Absolut. Oder zu sagen, ich bin halt gegen die Wehrpflicht und will das alles gar nicht. Ich finde es ja alles prima. So muss es sein. Aber das müssen sich die Menschen halt bewusst machen, dass das ja auch ein Wert an sich ist. Nur dies mit dem Fingerzeigen auf andere muss eben aufhören. Es gab ja mal die Phase, gut, wenn wir jetzt die Wehrpflicht bringen müssen, wir Jungen, wir machen das jetzt wieder ein Jahr, was haben denn die Älteren geleistet oder was tun die denn? Ich denke, dieses Aufrechnen passt nicht. Es verkennt übrigens auch, dass viele Ältere ja auch schon Wehr- oder Ersatzdienst geleistet haben. Aber das spielt dann in der Diskussion keine Rolle.
Aber das ist eine schwierige Debatte mit den jungen Menschen. Also kurzum, da haben wir eine Aufgabe, weil ich glaube wirklich fest daran, es lohnt sich für diese Freiheit, die wir miteinander genießen können, dann auch einzustehen. Deutschland hat jüngst erstmals einen nationalen Veteranentag eingeführt. Am 15. Juni. Sagen Sie nochmal den Hörerinnen und Hörern, was ist das? Was erwarten wir? Was sind Veteranen?
Also die Diskussion vor der Einführung des Veteranentages, die war etwas länglich, weil sich die Frage stellte, wie können wir eigentlich den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr so Anerkennung zollen? Das ging ja auch einher mit der Frage Auslandseinsätze, die leisten da viel, wie können wir es eigentlich gesellschaftlich anerkennen? Und da hat ja 2024 der Bundestag beschlossen, diesen 15. Juni eben zum Nationalen Veteranentag zu erklären, um einfach den Einsatz und den Dienst aktiver und ehemaliger Soldaten der Bundeswehr zu würdigen. Und da gibt es auch eine klare Definition, wer ist eigentlich Veteran der Bundeswehr. Und Veteran oder Veteranin der Bundeswehr ist, wer als Soldatin oder Soldat bei der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder den aktiven Dienst ehrenhaft beendet hat, das heißt seinen Dienstgrad nicht verloren hat. So, und das umfasst natürlich viele, viele Angehörige der Bundeswehr und viele, viele tausend ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Und es geht eigentlich darum, die Leistung dieser Soldatinnen und Soldaten oder der ehemaligen zu würdigen in einem deutschen nationalen Rahmen. Und dazu gibt es eben diesen nationalen.
Und was passiert da? Was machen wir da?
Also das ist keine Veranstaltung, die die Bundeswehr ausrichtet, sondern das ist ja etwas, da sagt die Bundeswehr, da tut jetzt auch die Gesellschaft etwas für uns und macht Veranstaltungen. Es gibt natürlich immer in Berlin eine ganz zentrale Veranstaltung, wo Konzerte stattfinden, wo es Reden gibt, wo es Anerkennung gibt, wo eben auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Und dann gibt es eben viele, viele Städte, die eben auch verschiedene Formate finden, etwas größer oder kleiner, um eben die Angehörigen der Bundeswehr zu würdigen, sei es jetzt mit einem Konzert auf dem Marktplatz oder einem Empfang im Rathaus. Also sehr, sehr vielfältig. Aber es ist eben etwas, was die Gesellschaft tut, um der Bundeswehr und den Veteranen Anerkennung zukommen zu lassen.
Also ich kenne Sie ja in Ihrer Funktion als General, als Standortkommandeur. Der auch bei Veranstaltungen da ist, der bei einem Bachfest auch dabei ist und sich auch zeigt. Und Sie gehen ganz bewusst auch mit Uniform zu einer Veranstaltung.
Ja, ja.
Welche Rolle spielt die Bundeswehr in Leipzig, in unserer Stadt? Wie empfinden Sie das? Wie erleben Sie das?
Also ich habe ja die Erfahrung gemacht als Newcomer im Jahr 2024, dass Leipzig schon eine Stadt ist, die mit der Bundeswehr schon eng verwoben ist. Es gibt ja in Leipzig eine Institution, die es sonst nirgendwo gibt, und zwar den Freundeskreis der Bundeswehr, der seit Anfang der 2000er Jahre sich gegründet hat und dann auch die Bundeswehr hier im Standort Leipzig aktiv unterstützt. Und das ist eben etwas, wo ich sage, das ist ganz prima. Und da ist auch die Verbindung zwischen der Bundeswehr und der Gesellschaft, um das mal so zu sagen, auf jeden Fall irgendwie institutionalisiert. Mhm. Aber es ist eben auch ein Miteinander, weil da Menschen miteinander agieren. Und das finde ich wirklich großartig. Und ich erlebe auch, wenn ich dann zu Veranstaltungen gehe, sei es jetzt das Bachfest oder andere Dinge, wenn man Uniform auftritt, ist das in Leipzig nicht das Problem. Ich werde häufig angesprochen und von daher sage ich, ich fühle mich hier wohl, die Soldaten fühlen sich wohl. Leipzig ist ein wunderbarer Standort und da gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, hier müsste man mal aufpassen oder so. Nein, wir fühlen uns wohl und das passt ja schon gut zusammen. Und da ist Leipzig schon besonders aus meiner Sicht.
Ein Punkt ist mir nochmal wichtig, so aus städtischer Sicht. Wir sind jetzt vor der nächsten Aufgabe, nämlich unseren Zivilschutz neu zu organisieren. Mhm. Ja. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unzufrieden, wie lange das dauert. Mhm. Auch die Klärung in der föderalen Struktur, Bund, Länder, Kommunen, wer macht wann was. Die Pandemie war ja das Beispiel überhaupt, wo wir erstmal 2-3 Monate überlegen mussten, wer eigentlich zuständig ist.
Ja, ja, richtig, genau.
Und das erleben wir gerade wieder. Ja. Aber ich glaube, die Aufgabe steht.
Ja.
Und wir müssen auch, glaube ich, ehrlich und offen, ohne Panik zu machen, mit Menschen darüber reden, was ist ihr persönliches Sicherheitspaket, was vielleicht im Keller ist mit ein paar Wasserflaschen und Co.
Genau.
Und wir müssen darüber sprechen, was halten wir vor? Der Krieg hat sich verändert, das sehen wir jetzt in der Ukraine.
Ja.
Das ist auch was ganz Neues, dieser Drohnenkrieg, oder? Sind wir darauf vorbereitet?
Ja,
Cyberkriminalität, Anschläge, digitale Kriegsführung, Drohnen.
Militärfachlich, ja, mit Blick auf die Ukraine, alle gucken natürlich auf die Drohne. Also das neue Hightech-Wundermittel, das zurzeit da ist und so als der Gamechanger jetzt verstanden wird. In der Ukraine findet aber auch der Grabenkrieg allererster Weltkrieg statt. Da findet auch der Panzerkampf statt, da findet auch der Artilleriekampf statt. Also alles, was wir aus den Kriegen des 20. Jahrhunderts kennen. Also wir haben eigentlich alle Formen des Krieges, die neuen, die ganz alten und teilweise auch miteinander vermischt. Und deshalb sind wir eben auch gut beraten, dass wir in der Ausbildung, in dem, was wir von unseren Soldaten verlangen, was wir ihnen beibringen, eben diese Breite behalten. Und deshalb müssen wir da auch in verschiedenen Bereichen intensiv arbeiten. Und das muss man einfach sehen. Drohne ist nicht alles, aber es ist natürlich ein wichtiges Element.
Also ich denke auch, was wir erleben an Brutalität und an Stellungskampf in der Ukraine. Mein Freund Vitali Klitschko, mit dem ich immer in Kontakt bin, wenn er mir berichtet, was los ist, wenn der Luftalarm kommt, was an Verletzungen, an persönlichem Leid im tagtäglichen Nahkampf da auch passiert, das ist unfassbar.
Ich bin ja neben meiner Aufgabe als Kommandeur des Ausbildungskommandos noch der Kommandeur der europäischen Mission, die in Deutschland ukrainische Soldaten ausbildet. So, da führe ich hier noch einen Stab, der sitzt in Strausberg und wir machen an über 60 Standorten in Deutschland Ausbildung für ukrainische Kräfte. Das ist von der Marine, das ist Luftwaffe, das ist Cyberinformationsraum, auch beim Heer. Und gerade in der Nähe von Berlin auf verschiedenen Truppenübungsplätzen bilden wir eben ukrainische Heeressoldaten aus. Und da gehe ich regelmäßig hin, um zu sehen, wie die Ausbildung läuft und ich unterhalte mich auch mit denen. Und das sind ja auch sehr kriegserfahrene Leute. Nicht nur, es gibt auch Neuankömmlinge, aber auch sehr kriegserfahrene Leute. Und die berichten schon, wie soll ich sagen, Entsetzliches, Bemerkenswertes über Brutalität. Aber das sind eben Dinge, über die wir uns als Soldaten im Klaren sein müssen. Und wir als Bundeswehr versuchen auch die Erfahrung, die Soldaten mitbringen, für uns selber zu nutzen, damit wir eben die Erfahrung nicht noch selber machen müssen, sondern auch da unsere Konsequenzen draus ziehen können. Aber diese ukrainischen Soldaten verbindet ein Gedanke. Egal, welches Schicksal sie schon hatten oder welche Schwere des Gefechts sie schon erlebt haben, sie sagen, wir kommen hierher, wir lassen uns besser ausbilden, weil wir unser Land von Russland befreien wollen. Und das ist das gemeinsame Element aller, egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau. Und das finde ich schon bemerkenswert, mit welcher Motivation und mit welchem Selbstverständnis die da rangehen. Das ist wirklich prima.
Also das geht mir auch unter die Haut, wenn unsere ukrainischen Freunde sagen, das ist nicht nur dahingesagt, wir kämpfen auch für euch, für eure Freiheit, wir stehen ein für Demokratie.
Genau, und deshalb müssen wir sie auch unterstützen, damit sie in ihrem Kampf erfolgreich sind. Denn wenn man mal auf die russische Kriegsgeschichte schaut, dann hat Russland immer Überlegenheit erzielt durch Masse, weil es natürlich ein Land mit unendlichen Ressourcen ist. Und ich denke, wir tun gut daran, weiter die Ukraine zu unterstützen, dass sie in diesem Kampf eben auch bestehen kann. Und sie sind ja auch technologisch sehr gut unterwegs. Also sie haben ja viele Dinge entwickelt, über die wir selber staunen und die wir ja selber jetzt auch haben wollen. Und von daher sage ich, sind die wirklich gut unterwegs und wir tun gut daran, sie weiter zu unterstützen, ganz gewiss.
Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle keinen Krieg wollen, sondern dass natürlich Frieden das Mittel der Wahl ist, wenn es irgend geht. Aber offensichtlich gibt es Menschen auf diesem Planeten, die ja, mit Brutalität und einem Machtmissbrauch versuchen, ihre Interessen so durchzusetzen, dass wir uns eben auch wehren müssen.
Ja. Absolut, ich stimme Ihnen total zu und ich sage, ich brauche keinen Krieg, um berufszufrieden zu sein. Ganz ehrlich nicht, ich brauche das nicht, weil ich genau weiß, was es bedeutet. Und das ist das gemeinsame Element. Ich glaube, das verbindet uns Soldaten auch. Und ich kenne niemanden, der sagt, ich will mal leichtfertig irgendwelche Dinge tun. Nein, 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 nein. Das ist der Punkt. Wir wollen das nicht. Aber lasst uns bitte gemeinsam alles tun, dass es jedem auch nicht passiert.
Ein wunderbares Schlusswort. Herr Rode, danke schön, dass Sie mein Gast waren, dass Sie hier mit mir ganz offen diskutiert haben. Ich hoffe, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und haben etwas mehr kennengelernt, was Bundeswehr bei uns, aber insgesamt auch, welche Situation in unserem Land jetzt gegeben ist. Das nächste Mal nach unserer kleinen Sommerpause wird die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung bei mir sein. Hanna Super habe ich eingeladen. Sie wird wahrscheinlich aus ihrer Sicht der Dinge kein Hehl machen, wie die Medienwelt sich verändert, wie schwierig es ist, guten Journalismus heutzutage in einer immer diversifizierteren Welt zu organisieren. Und ich freue mich schon darauf und lade Sie ganz herzlich ein, wieder dabei zu sein. Danke fürs Zuhören. Bis bald, Ihr Burkhard Jung.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.